Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Auch heute geht es im Katechismus weiter mit unserer Vorbereitung auf Pfingsten, die Herabkunft des Heiligen Geistes. Kein einmaliges historisches Ereignis, sondern andauernd der Beistand und das Wirken der dritten göttlichen Person, der Heilige Geist, der Gott selber ist. Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Das ist ein umfangreich, grundlegend und intensiv zum Mitgehen ausgearbeiteter Kurs, besser ausgearbeiteter Weg des Teams der Wege erwachsenen Glaubens. Erarbeitet haben diesen Weg Leo Tanner, Matthias Willauer und Urban Kamenzind, mit dessen Hilfe man natürlich auch und gerade aber bei weitem nicht nur in den Tagen vor und nach Pfingsten, sondern das ganze Kirchenjahr hindurch, das ganze christliche Leben mit Gott hindurch, dem Heiligen Geist mehr und mehr öffnen kann, ihn mehr und mehr in sich wirken lassen kann. Und davon können wir hier einen ersten Eindruck gewinnen in einer Vortragsreihe Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Dazu gibt es auch, jetzt hätte ich fast gesagt, ein Begleitbuch, aber eigentlich ist es umgekehrt. Eigentlich sind diese Vorträge begleitende Impulse zu einem Buch, was im Verlag der Wege erwachsenen Glaubens, abgekürzt WEG, Wege erwachsenen Glaubens, WEG Verlag erschienen ist, dynamisch und kreativ. So wirkt der Heilige Geist heute. Dieses lebendige Arbeitsbuch zu diesem Kurs, zu diesem Weg, mit ergänzenden Texten, Hinweisen, Empfehlungen für stille Zeiten, Fragen, Antworten, Erfahrungen, Zeugnissen. Eine wunderbare Unterstützung und Möglichkeit, Tag für Tag den Heiligen Geist neu entdecken beziehungsweise sich vom Heiligen Geist neu inspirieren lassen. Im heutigen vierten Vortrag geht es um das Thema Neu werden, verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von den Wegen erwachsenen Glaubens, Pfarrer Leo Tanner.
Herzlich willkommen zum vierten Treffen des Glaubenskurses über den Heiligen Geist. Heute zum Thema Neuwerden, verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das letzte Mal durften wir unser Taufversprechen erneuern. Wir haben dem Bösen widersagt und unseren Glauben an den dreifaltigen Gott bekräftigt. Ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes entspringt der Taufe. Was uns in der Taufe eingepflanzt wurde, muss aber keimen, wachsen und durch den Glauben lebendig werden. Nichts ist im christlichen Leben ein Automatismus. Das betrifft auch die heutige Einheit, neu werden, verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir lassen uns vom Heiligen Geist mit auf den Weg der Wandlung unserer eigenen Persönlichkeit nehmen. Das tut nicht nur uns gut, sondern ebenso den Menschen, die mit uns zusammenleben. Zuerst betrachten wir wiederum eine Facette des Heiligen Geistes. Ein bekanntes Symbol für den Heiligen Geist ist das Feuer. Im Pfingstbericht lesen wir, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jede von ihnen ließ sich eine nieder. Apostelgeschichte 2,3. Es war die Erfüllung der Ankündigung von Johannes dem Täufer. Ihr wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Matthäus 3,11. Das Feuer zeugt von Leidenschaft, von starker Liebe. Es ist diese Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist, wie Paulus im Römerbrief 5,5 schreibt. Feuer brennt und verbrennt. Seine Hitze durchglüht alles. So werden auch im Feuer Metalle verflüssigt und gereinigt. In Malachi 3,2 und Vers 3 lesen wir, der Tag des Herrn ist wie das Feuer des Schmelzers und wie die Lauge der Walker. Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen. Er reinigt die Söhne Levis, er läutet sie wie Gold und Silber. So leitet uns der Heilige Geist und macht uns von innen her schön und gut. Feuer wärmt und ist uns besonders bei Kälte willkommen. Der Heilige Geist, das göttliche Feuer, wärmt die Kälte unseres Herzens und macht uns fähig, andere Menschen damit zu entzünden. Denn nur Feuer kann Feuer entzünden. Nur Begeisterte können begeistern. So wollen wir zum Heiligen Geist, zum göttlichen Feuer beten. Heiliger Geist, du Liebe des Vaters und des Sohnes, du Freund aller Lebenden, du Mitte jeder wahren Begegnung, wir besingen dich, den liebenden und lebendig machenden Schöpfergeist. Wir loben dich und preisen dich, denn du bist wunderbar. Wir beten dich an als unseren Herrn und Gott. Wir danken dir für dein Wirken unter uns. Wir brauchen dich, denn ohne dich vermögen wir nichts. Entzünde dein Feuer in uns und erschaffe uns ein neues, liebendes Herz. Amen. Der Heilige Geist möchte in unserem Leben wirken, es verändern, umgestalten. Er ist darum stets eine Herausforderung, denn nur allzu leicht erliegen wir der Täuschung, wir könnten den Heiligen Geist empfangen, ohne uns radikal, das heißt von der Wurzel her, wandeln zu lassen. Dies zeigen auch einige Gedanken von Wilhelm Stegin, dem Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg. Wir sollten nicht allzu selbstverständlich darum bitten, dass der Heilige Geist bei uns einkehren möge, weil der Heilige Geist da, wo er einkehrt und Wohnung nimmt, nicht nur seine Gaben mitbringt, sondern zugleich ein im hohem Maß unbequemer, ja störender Gast ist. Der Heilige Geist, den wir mit Recht inbrünstig erbitten, ist zugleich die unheimliche Störung aller persönlichen und erst recht aller kirchlichen Selbstsicherheit. Er ist der Angriff Gottes auf unsere Unlebendigkeit und Selbstgenügsamkeit. Er hat keinen Respekt vor aller verfestigten Institution, vor äußerer Ordnung, wenn sie zum Selbstzweck geworden ist. Wer also bittet, komm, Heiliger Geist, muss auch bereit sein zu bitten, komm und störe mich, wo ich gestört werden muss, zu meinem Heil und zum Heil der Welt. Soweit das Zitat. Wer mit dem Heiligen Geist lebt, macht immer wieder die Erfahrung von göttlicher Störung. Das hat damit zu tun, dass der Heilige Geist heilig ist. Und deshalb wird er so lange an uns, an der Kirche, an den Menschen arbeiten, bis wir vollkommen heilig sind. Wie macht er das? Dazu betrachten wir nun einige Aspekte. Jesus sagt in Johannes 16,8, wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt der Sünde überführen. Wie kann solche Überführung von Sünde geschehen? Da habe ich mir alles in einer Situation zurechtgelegt. Ich bin sicher, so ist es, das ist richtig. Und dann werde ich mit der Realität konfrontiert und ich muss erkennen, dass meine Gedanken verurteilend, überheblich, eng, argwöhnisch und alles andere als edel waren. So peinlich. So geschieht Überführung. Der Heilige Geist lässt mich meine Sünde erkennen. Und wenn der Heilige Geist uns auf Verkehrtes hinweist, dann lässt er uns immer die Freiheit, darauf einzugehen oder nicht. Wir können demütig anerkennen, was bei uns verkehrt war, Das tut unserem Stolz weh, ist aber immer äußerst heilsam, denn dadurch führt uns der Heilige Geist in neue Bereiche der Freiheit. Denn die Wahrheit macht frei, oft aber auch klein. Und so, auf diese Art und Weise, kann der Heilige Geist immer mehr jede Phase unseres Seins, jeden verborgenen Winkel mit seiner Gegenwart erfüllen. Dazu ist es hilfreich, wenn wir ihm alles an Vertrauen übergeben. Unsere Gaben und Stärken, aber auch das Schwierige, Scherben und Zerbrochenes. Blaise Pascal sagte: Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken deines Lebens machen kann, wenn du sie ihm ganz überlässt. Und Louisa Schaak nahm diesen Gedanken auf und sagte: Auf Ruinen und Bruchstücken kann Gott prächtig bauen. Wenn wir uns mit unseren Scherben, Bruchstücken und Enttäuschungen Gott übergeben, dann kann er sie wandeln. Manchmal, wenn Peinliches da ist, wenn wir bei uns Schuld erkennen oder wenn wir an etwas gescheitert sind, kann in uns das Gefühl aufkommen, uns jetzt am liebsten zurückzuziehen. Und genau da lädt uns der Heilige Geist ein, in die andere Richtung zu gehen, nämlich hin zu Gott. Wir sollen ihm alles geben, was in uns geistig, emotional und körperlich zerbrochen ist, und ihn wirken lassen. Dann kann er heilen, ganz machen und unser Leben mit seinem Glanz erfüllen. Das Wachsen des Heiligen Geistes in uns wird auch Heiligung genannt. Heiligung beinhaltet ein einmaliges Ereignis und zugleich einen Prozess. Heiligung ist zuerst ein einmaliges Ereignis. Wer in der Taufe Christus Jesus als Herrn, Kolosser 2,6, angenommen hat, wurde damit in den Sieg Jesu am Kreuz hineingenommen und durch Jesu Gehorsam im Innersten mit Gott verbunden. Wir sind dadurch die Geheiligten in Christus Jesus, 1 Korinther 1,2, geworden. Das ist ein Faktum. Wir sind herausgenommen aus dem alten Lebensbereich und gehören nun Gott. Und nun kann Gottes Heil in unser Leben und in all unsere Beziehungen hereinkommen. Die Kirche spricht deshalb von der heilig machenden Gnade. Nach diesem Faktum ist Heiligung ein Prozess. Petrus schreibt: Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch eure ganze Lebensführung heilig sein. 1 Petrus 1,15. Nun geht es also darum, dass unser Leben immer mehr das ausstrahlt, was wir in Wirklichkeit sind: Heilige Gottes. Wir sollen heilig sein, heilig leben. Beim Heiligwerden geht es ums Ganzwerden. Ganz heil, ganz in unsere eigentliche Bestimmung hineinzufinden, ganz so zu werden, wie Gott uns gedacht hat. Dazu schenkt uns der Heilige Geist die göttlichen Tugenden und 7 besondere Gaben, denen wir uns jetzt zuwenden. In der Taufe sind wir mit Christus eins und in ihm eine neue Schöpfung geworden. Paulus schreibt: Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. 2 Korinther 5,17. Dadurch haben wir Anteil erhalten an dem, was in Christus ist, an seinem Glauben, an seiner Hoffnung und an seiner Liebe. Wir nennen dies die 3 göttlichen Tugenden, weil sie uns von Gott her geschenkt werden. Der Glaube ist jene göttliche Tugend, die uns in Gott und seiner Perspektive verankert. Ein Anker ist dazu da, ein Schiff zu halten, es im Hafen zu sichern und gibt so auch bei Stürmen Sicherheit. So verankert uns der Glaube in Gottes Liebe. Diese Tugend macht uns fest in Gott. Sie lässt uns auf Gottes Pläne für unser Leben vertrauen und richtet uns darauf hinaus, den Willen Gottes zu suchen und über alles zu lieben. Die Tugend der Hoffnung antwortet auf das Verlangen nach Glück, das Gott in das Herz jedes Menschen gelegt hat. Etwas davon zeigt sich im Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Tugend der Hoffnung bleibt aber nicht im Irdischen stehen. Sie richtet uns vielmehr auf den göttlichen ewigen Horizont aus und macht das Herz weit in der Erwartung der ewigen Seligkeit. So bewahrt sie uns vor Entmutigung und Resignation, denn sie weiß, einst wird alles gut werden. So schenkt uns die Tugend der Hoffnung mitten in auswegslos scheinenden Situationen Schwung und Zuversicht. Die göttliche Tugend der Liebe bewirkt, dass wir Liebende wie Jesus werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Römer 5,5. Und diese Liebe Gottes befähigt uns auch bei Ablehnung und Unrecht, auch in Leid und Not Liebende zu sein. Durch diese göttlichen Tugenden werden wir befähigt, wie Jesus in der Kraft des unbeirrbaren und kühnen Glaubens, der unerschütterlichen Hoffnung und der brennenden Liebe zu leben und darin zu wachsen. Damit diese göttlichen Kräfte in uns wachsen, braucht es jedoch immer wieder unser Mitwirken. Wie solches Mitwirken aussehen kann und wie die Tugend der Hoffnung ihre Kraft entfalten kann, zeigt das folgende Zeugnis von Trudi. Gott sei Dank durfte ich bereits eine lebendige Beziehung zu Jesus pflegen, als meine Ehe immer mehr auseinanderbröckelte und ich nur zusehen konnte, wie mein Mann immer tiefer der Spielsucht verfiel. Sein Treuhandbüro ging deswegen in Konkurs. Auch privat waren wir finanziell total am Boden. Ich spürte, dass jetzt eine gerichtliche Trennung dringend erforderlich ist, um nicht für Schulden haftbar zu sein, für die ich nicht verantwortlich war. Mein Mann konnte diesen Entscheid, als er am totalen Abgrund stand, nicht verstehen. Doch im tiefsten wusste ich, dass er jetzt sein Leben allein in die Hände nehmen musste und ich ihn auf seinem Weg nur im Gebet begleiten konnte. Diese schwierige Situation löste in mir große Beschämung, Traurigkeit und Ohnmacht aus. Mit großer Dankbarkeit nahm ich die Unterstützung unserer Kinder und auch die Gebete von meinen Glaubensgeschwistern an. Und dazu hat mich in dieser äußerst schweren Zeit der Bibelvers »Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet« Römer 12,12 »gestützt und getragen«. Wenn ich ihn las und verinnerlichte, kamen mir einfach die Tränen und ich legte mich vor dem Kreuz auf den Boden. Ich konnte nicht anders als meinen Schmerz Jesus geben und mich ihm ganz anvertrauen. Dann wurde ich jeweils innerlich ruhig und eine stille Hoffnung stieg in mir auf. Ich entschied mich immer wieder neu, beharrlich im Gebet zu bleiben und die empfangene Liebe und Ruhe Jesu weiterzugeben. Gottes Geist, Gottes Gnade und Kraft wirkte und mein Mann wurde von der Spielsucht befreit und konnte Gottes Liebe für sich annehmen. Er sah wieder Sinn und Zukunft für sein Leben. Bis zur gerichtlichen Verurteilung konnte er bereits wieder erfolgreich in seinem Beruf arbeiten. Während seiner zweijährigen Inhaftierung, die er als Wiedergutmachung betrachtete und durchstand, war er für die Mitinsassen im Gefängnis ein Vorbild und eine Stütze. Nach seiner Entlassung setzte er seine vielen Fähigkeiten erneut im Arbeitsalltag ein und sorgte mit viel Liebe für seine Familie. Nach einem sehr vielschichtigen und bewegten Leben durfte er ruhig und in Frieden zu unserem Schöpfer heimkehren. Diese Entwicklung erstreckte sich über viele Jahre hinweg. Sie prägte mich und erfüllte mich immer wieder mit einer tiefen inneren Freude, mit Kraft und Zuversicht. Sie gab und gibt mir auch heute immer wieder die Gewissheit zu glauben, dass wir auf Hoffnung hin gerettet sind, auch wenn im Moment nichts davon zu sehen ist. In der Taufe erhalten wir neben den göttlichen Tugenden auch die 7 Gaben des Heiligen Geistes: Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Rat, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Die 7 Gaben gehen auf den Messiaskönig zurück, den der Prophet Jesaja so ankündigte: Der Geist des Herrn ruht auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jesaja 11, 2. Der Messiaskönig ist ganz vom Geist Gottes durchdrungen. Und dieser Messiaskönig ist Jesus von Nazareth. In der Taufe haben wir nun Anteil an Jesus Christus und seiner königlichen Sendung erhalten. Nun geht es darum, das zu werden, was wir im tiefsten sind, königliche Menschen. Dazu helfen uns die 7 Gaben des Heiligen Geistes. Sie heilen und formen uns von innen her. Diese Heilmittel sind keine schöne, fromme Zugabe, sondern für unser christliches Leben absolut notwendig. Betrachten wir nun die 7 Wirkstoffe unserer inneren Umwandlung. Zuerst die Gabe der Weisheit. Weisheit bedeutet nicht Anhäufung von Wissen. Was wahre Weisheit ist, zeigt König Salomo. Ihm erschien der Herr im Traum und fragte, was er sich wünsche. Salomo war jung und sich bewusst, dass er aus sich heraus unfähig war, Gottes Volk richtig zu regieren. Deshalb sagte er, 1 Könige 3,9, Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Der Weise ist nach der Bibel zuallererst ein Hörender. Er achtet sehr genau auf das, was andere sagen. Und vor allem achtet er auf das Wort Gottes. Auf dem Grund dieses Hörens lernt er Schritt für Schritt zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und sich für das wirklich Gute zu entscheiden. Das zweite Heilmittel des Heiligen Geistes, die Gabe der Erkenntnis, befähigt uns, in etwas Verborgenes hineinzusehen, und zwar in die Gedanken Gottes. Das bedeutet nun nicht, dass wir einfach alles verstehen. Aber dort, wo es nötig ist, erhalten wir wie der Name Einsicht selbst sagt, ein Stück weit Einsicht in die Liebespläne Gottes. Und dies befähigt uns, besonders in leidvollen und schwierigen Ereignissen unseres Lebens, den göttlichen Sinn zu erkennen. Und Sinn gibt Kraft. Wenn wir den göttlichen Sinn in schweren und schmerzlichen Ereignissen erkennen und uns entscheiden, ihm zu folgen, dann kommt die Kraft Jesu in uns und stärkt uns. Wir werden motiviert, diese schwierige Phase durchzustehen und gut zu leben. Die Gabe der Einsicht macht uns auch fähig, uns in andere hineinzuversetzen. Sie lässt uns hinter die Fassaden schauen und bewahrt uns davor, jeden Trend mitzumachen, nur weil das gerade alle anderen auch tun. Tag für Tag müssen wir Entscheidungen treffen, oft kleine, doch manchmal auch größere. Nicht immer ist uns klar, wie wir uns entscheiden sollen. Da kommt uns die Gabe des Rates zu Hilfe. Dieses Heilmittel setzt die Bereitschaft voraus, uns zuerst etwas sagen zu lassen. Zuerst von Gott her, indem wir im Gebet und im Hören auf Gottes Wort unsere eigenen Vorstellungen loslassen und Gottes Sicht der Dinge suchen. Dann aber auch im Rat von ehrlichen Freunden, die uns auch unangenehme Wahrheiten sagen und nicht nur das, was wir gerne hören wollen. So erleuchtet Gott in diesem Heilmittel unser Herz und schenkt uns sein Licht. Als Folge davon können wir Entscheidungen im Einklang mit Gottes Willen treffen und auch anderen Menschen einen guten Rat geben. Das vierte Heilmittel des Heiligen Geistes, die Gabe der Erkenntnis, hilft uns, die Bereiche der Welt und des weltlichen Wissens zu erforschen. Darum wird diese Gabe oft auch als Gabe der Wissenschaft genannt. Die Gabe der Erkenntnis bleibt aber nicht bei der materiellen, irdischen Realität stehen. Dieses Heilmittel führt uns in ein tieferes Wissen ein und lässt uns erkennen, dass es hinter dem Sichtbaren eine unsichtbare Realität gibt. So lässt uns diese Gabe in der Schönheit und Großartigkeit der Schöpfung Gott den Schöpfer entdecken, loben und preisen. Dabei wird uns auch bewusst, dass nicht vergängliche und geschaffene Dinge, sondern einzig Gott die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens zu stillen vermag. Ich weiß, was richtig wäre, aber mir fehlt die Kraft dazu. In solchen Situationen kommt uns die Gabe der Stärke zu Hilfe. Dieses Heilmittel hilft uns, den eigenen Überzeugungen treu zu bleiben, eine eigenständige und verantwortlich handelnde Persönlichkeit zu entwickeln und der eigenen Berufung treu zu folgen. Die Gabe der Stärke befähigt uns, Trägheit, Ängste und Unsicherheiten zu überwinden, den Alltag gut zu meistern, auch dann, wenn uns Steine in den Weg gelegt werden. Sie macht uns stark, Krisen durchzustehen und zu bewältigen. Mit diesem Wirkstoff können wir unseren Geschwistern helfen, dass auch sie stark werden, stark im Glauben, stark in der Treue, stark im Dienst, stark im Leiden, stark in Rückschlägen und Anfechtungen. Das nächste Heilmittel, die Gabe der Frömmigkeit, die Gabe des Gottvertrauens. Frömmigkeit klingt nicht spannend, sondern eher etwas verstaubt. Doch diese Gabe gewährt Abenteuer pur, denn sie führt uns in das kühne Vertrauen Jesu zu seinem himmlischen Vater ein. Und das macht mutig und frei. Diese Gabe gibt uns die Gewissheit, dass wir durch und durch geliebt und behütet sind. Durch dieses Heilmittel wächst die Herzensverbundenheit mit dem himmlischen Vater und unser Vertrauen zu ihm. Das gibt uns Mut, für uns und andere zu beten und einzustehen. Diese Gabe bewirkt, dass wir nicht ängstlich in die Zukunft schauen, sondern dem himmlischen Vater vertrauen, dass er sich um uns sorgt und uns immer das Nötige geben wird. Das siebte Heilmittel, die Gabe der Gottesfurcht, hat nichts mit Angst vor Gott zu tun. Furcht Gottes meint, dass wir Gott als das, was er ist, nämlich als Gott und Schöpfer und uns als sein Geschöpf anerkennen. Gottesfurcht bewirkt, dass wir uns für Gott zu interessieren beginnen. Durch dieses Heilmittel erkennen wir mehr und mehr, welch einem wunderbaren Gott wir gegenüberstehen. Wir werden berührt, manchmal überwältigt von der Heiligkeit, Souveränität, Schönheit, Macht und Herrlichkeit des dreifaltigen Gottes. Gottes Furcht führt zu einem großen Respekt gegenüber dem Schöpfer, gegenüber seinen Geboten, seiner Schöpfung und seiner Schöpfungsordnung. Wer Gott fürchtet, wird sich in jedem Fall richtig verhalten. Kohelet 7,18. So wird, wer Gott achtet, auch die Würde des Menschen und jedes menschlichen Lebens respektieren. Wir können zusammenfassend sagen, die Heilmittel der sieben Gaben des Heiligen Geistes machen mich dem Messiaskönig ähnlich, helfen mir, meine inneren Schwächen zu überwinden, schenken mir wahre Gottes- und Selbsterkenntnis, heilen den gebrochenen, zwiespältigen Willen, befreie mich von ungeordneten Neigungen, mache mich mutig und entschieden und führen mich zu einem geisterfüllten, heiligen Lebensstil.
Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Sie hören im Katechismus eine weitere Folge der Reihe von Pfarrer Leo Tanner, Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute.
Das alles tönt jetzt so schön, doch allein durch den Empfang der göttlichen Tugenden und der sieben Gaben verändert sich noch wenig. Weshalb? Es ist wie bei einem Medikament. Das Medikament muss eingenommen werden und oft braucht es auch noch einen Therapieweg. Darum die Frage, wie geschieht die Einnahme des Medikamentes und wie sieht der Therapieweg aus? Oder anders gefragt, wie können die göttlichen Tugenden und die sieben Gaben ihre verwandelnde Kraft entfalten? Die Einnahme des Medikamentes kann das beinhalten, was Papst Johannes Paul II. Am Pfingstabend 1998 sagte: Öffnet euch fügsam den Gaben des Geistes. Was heißt das? Wenn ein Gedanke, ein sanfter Impuls des Heiligen Geistes in mir aufsteigt, dann kann ich ihn beachten. Oder ich kann darüber hinweggehen. Fügsam bin ich, wenn ich ihn bewusst annehme, darauf eingehe und mich für ihn entscheide. Nehmen wir als Beispiel die Gabe der Stärke. Diese Gabe entfaltet ihre göttliche Kraft in schwierigen Situationen, in Herausforderungen und Anfechtungen. Alle Prüfungen, Erprobungssituationen unseres Lebens sind Chancen, darin zu wachsen. Dazu nun zwei Beispiele, die ich selber persönlich erlebt habe. Eine Person leitet einen Chor, den sie gegründet hat, hat viel Freude daran und die Chormitglieder schätzen sie sehr. Sie erhält viele Komplimente, was sie natürlich freut. Und zurzeit bereiten sie sich auf ein großes Fest vor. Nun aber nimmt sie durch verschiedene Umstände wahr, dass es richtiger wäre, den Chor loszulassen. So kommt sie in einen inneren Konflikt. Soll ich mich darauf einlassen? Sie hängt an dieser Aufgabe. Und andererseits spürt sie den sanften Impuls des Heiligen Geistes. Und dazu kommt die Angst, darf ich die Erwartungen der Chormitglieder enttäuschen, die einen Rücktritt in der jetzigen Situation nicht verstehen könnten? Eine zweite Person, sie hat Krebs. Trotz Operationen und vielen Behandlungen verschlimmert sich die Krankheit. Die Angst wird immer größer. Was kommt alles noch auf mich zu? Und kann ich all das durchstehen? Beide Personen spüren ihr Fleisch, ihre Schwäche und ihre Ängste. Und zugleich wirkt auf sie der Heilige Geist ein. Beide entscheiden, welchen Gedanken sie Raum geben, womit sie sich beschäftigen. Sie können auf ihre Schwäche, auf die widrigen Umstände, auf die Angst vor dem Leiden, die Angst vor der Auseinandersetzung, auf den Wunsch, andere in ihren Erwartungen nicht enttäuschen zu wollen. Sie können auf all das schauen oder auf Jesus, der mit seiner Stärke in ihnen ist und sie in dieser Situation stark und entschieden machen will. Wenn sie so auf Jesus schauen, dann können sie sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mit deiner Stärke in mir bist. Du gibst mir die Kraft, stark zu sein und wie Paulus die Gewissheit, alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Philipper 4,13. Ich halte jetzt daran fest und danke dir dafür. Amen. So entfaltet sich zum Beispiel die Gabe der Stärke in uns. Nun erhalten bei einem Glaubenskurs alle ein Besinnungsblatt. Auf diesem Besinnungsblatt sind die drei göttlichen Tugenden beschrieben, Glaube, Hoffnung, Liebe und die sieben Gaben des Heiligen Geistes, Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Gottvertrauen und Gottesfurcht. Und dazu drei Fragen. Die erste Frage, wo möchte ich mehr wachsen? Also welche von diesen genannten Tugenden oder Gaben, wo möchte ich, dass sie wächst in meinem Leben? Und die zweite Frage ist dann, warum möchte ich das? Was ist die Ursache für diesen Wunsch? Und die dritte Frage, welche Entscheidung ist dazu nötig, damit sie wachsen kann? Und alle werden eingeladen, darüber nachzudenken und das Blatt auszufüllen, das sie dann später in die Kleingruppe mitnehmen. Und so kommen wir wieder zum Austausch in den Kleingruppen. Diesmal beschäftigen uns folgende Fragen. So eine erste Frage kann sein, der Heilige Geist als Störung, der mich vielleicht in meinen Wunschvorstellungen stört oder gestört hat, kann ich mir darunter etwas vorstellen? Habe ich schon solche Erfahrungen gemacht? Die zweite Frage kann sein, Gottes Erlösung und Heiligung annehmen als einmaliges Ereignis und auch als Prozess. Kann ich das verstehen? Was löst dies bei mir aus? Und die dritte Frage dann, für welche der sieben Gaben oder drei göttlichen Tugenden möchte ich Gebet empfangen, damit sie in mir wirksam wird und wächst? Sie, die mir jetzt dazu hören, auch Sie können darüber nachdenken während der kommenden Besinnungszeit. Diesmal halten wir die Gebetsübung in der Kleingruppe. Anschließend an den Austausch beten wir in der Gruppe füreinander. Zuerst bitten wir den Heiligen Geist, dass wir uns ganz auf ihn einlassen können und frei werden, befähigt werden durch ihn zu neuen Schritten. Und dann ist jede Person eingeladen, ihr Anliegen auszusprechen, das, was sie aufgeschrieben hat oder eben in der dritten Frage jetzt bei ihr lebendig geworden ist. Und dann legen ihr, wenn die Person es wünscht oder damit einverstanden ist, die Personen neben ihr sanft die Hände auf die Schulter. Und diese zwei Personen beten dann frei im genannten Anliegen. Für diejenigen, die keine Übung im freien Gebet haben, kann dies fast wie eine Überforderung klingen. Doch die Erfahrung zeigt, wenn Sie dem Heiligen Geist vertrauen und einfach den Mund öffnen und anfangen zu beten, dass dann der Heilige Geist wirkt, dass es geht. Dieses Gebet für die betroffene Person kann dann jeweils mit einem Liedvers, den alle gemeinsam singen, noch abgeschlossen werden. Und anschließend kommt dann die nächste Person dran und so reihum alle. Ein Mensch, der in der jeweiligen Lebenssituation seine Wurzel nach der tiefinneren Quelle, nach dem Wirken des Geistes in den göttlichen Tugenden und den sieben Gaben ausstreckt, erfährt Wandlung. Er wird zu einem Baum, der gute, schöne Früchte hervorbringt. Paulus spricht im Galaterbrief über Früchte, die der Heilige Geist im Leben eines Menschen hervorbringt. Galater 5, 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Früchte wachsen nicht von einem Tag auf den anderen heran. Sie reifen über mehrere Monate heran. Und so entfaltet sich auch die Frucht des Geistes langsam in uns. Wer täglich treu den sanften Impulsen des Heiligen Geistes folgt, wird langsam über Jahre hinweg die Folgen seines Wirkens spüren. Ein stilles inneres Glück breitet sich aus. Wir entdecken etwas in uns, was vorher nicht da war. Dieses Neue sind keine Gefühlszustände oder Stimmungen, die kommen und gehen. Das Neue ist etwas Sanftes und zugleich Bleibendes. Ob wir gut oder schlecht gelaunt sind, es ist einfach da. Tiefer als die Gefühle wächst das Sein Jesu in uns heran. Und so werden wir ins Bild Jesu, in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. 2 Korinther 3, 18. In diesem verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit werden wir immer mehr zu einer Wohnung Gottes, zum Tempel des Heiligen Geistes. Schauen wir jetzt nun die einzelnen Früchte ganz kurz an. Als erstes wächst in uns Liebe als authentische Zuneigung zum Gegenüber. Wir merken, dass wir ohne willentliche Anstrengung immer weniger Menschen nach sympathisch oder unsympathisch beurteilen. Das Mitgefühl wächst und wir beginnen, andere besser zu verstehen. Im Wachsen der Frucht der Freude erfahren wir eine innere Freude, die nicht mehr von den Lebensereignissen und Umständen abhängig ist. Sie ist vergleichbar mit einer Quelle in uns. die durch schmerzliche Erfahrungen wohlgetrübt wird, jedoch nicht zum Versiegen gebracht werden kann. Genährt vom Geist Gottes schenkt sie uns eine tiefe Freude am Sein. Ähnliches gilt von der Frucht des Friedens. Sie schenkt eine innere Geborgenheit, ein tiefes Gehaltensein, auch mitten in Konflikten und Lebensstürmen. Der innere Friede bleibt in uns, auch wenn Schweres auf uns zukommt und uns belastet. Es ist ein Friede, den die Welt nicht geben kann und auch nicht nehmen kann, weil Jesus in uns dieser Friede ist. Die Frucht des Langmutes zeigt sich darin, dass wir bei Schwierigkeiten mit Gelassenheit reagieren können. Wie das Wort Langmut schon sagt, verlieren wir nicht gleich den Mut. Wir können Schwieriges durchstehen, unter unabänderlicher Lasten standhaft bleiben und sie tragen. Die Frucht der Freundlichkeit ist ein von Herzen kommendes Mitgefühl. Wir empfinden echtes Freundsein zu allen Menschen, allen Gruppen, allen Völkern und zur ganzen Schöpfung. Das Freund-Feind-Denken, das Ausgrenzen von Menschengruppen, Konkurrenzempfinden und Schadenfreude verblassen mehr und mehr. Stattdessen lassen wir uns von Güte und Wohlwollen allen Menschen gegenüber leiten. Das Herz sehnt sich danach, dass es allen gut geht. Es lässt sich nicht mehr vom eventuell aufkommenden Neid und Missgunst leiten. Die Frucht der Treue befreit uns aus der Abhängigkeit von Mitmenschen und deren Reaktionen. Wir sind auch dann treu und halten das Versprochene zuverlässig ein, wenn es der andere nicht tut. Die Treue hilft uns, beständig zu sein und den als richtig erkannten Weg weiterzugehen, auch wenn wir darin bedrängt werden. Die Frucht des Sanftmutes zeigt sich darin, dass wir kein Bedürfnis mehr haben, etwas erzwingen zu wollen. Wir können loslassen und auf jede Form von Machtausübung verzichten, weil wir wissen und darauf vertrauen, Gott wird letztlich seine Heilswege durchsetzen. Die Frucht der Enthaltsamkeit zeigt sich in der Fähigkeit, mit den Energien, den Trieben in uns, mit unseren Lebensressourcen gut umzugehen. Sie ist eine Kraft, die all das Divergierende und in verschiedene Richtungen Drängende in uns eint. Die Gefühlskräfte werden nach und nach in unsere Persönlichkeit integriert und dienen unserer Entfaltung. Wer das Wachsen der Frucht des Geistes erlebt, erfährt ein Stück Himmel auf Erden, ein Stück Himmel selbst in den Bedrängnissen des Lebens. Die Frucht des Geistes ist der erste Anteil der Erlösung, den wir hier erfahren. Paulus spricht davon in Epheser 1,14, 2 Korinther 1,22 und 2 Korinther 5,5. Ein kleiner Teil der Erlösung ist uns bereits geschenkt. Genug, um jetzt Leben in Fülle unter widrigen Umständen zu erfahren. Noch ein letztes. Wie viel Frucht lässt Gott wachsen? Beschenkt er die einen mehr und die anderen weniger? Nein. Allen bietet er die ganze Fülle des Heiligen Geistes, die ganze Fülle seines Lebens, seines Glückes und seiner Liebe an. Allen bietet er alles an. denn im Heiligen Geist erhalten wir Anteil am Leben des dreifaltigen Gottes. Wir werden hineingenommen in sein Leben. Und da gibt es kein mehr oder weniger. Die Frage ist nur, wie viel ich persönlich davon annehme. Der Unterschied besteht in den Charismen. Je nach Berufung und Dienst des Einzelnen gibt Gott den einen diese, dem anderen jene Charismen. Das wird dann das Thema der nächsten Einheit sein. Wir dürfen uns darauf freuen. Nun aber geht es darum, uns im treuen Eingehen auf die Impulse des Heiligen Geistes von ihm verwandeln zu lassen. Und dazu möchte ich zum Schluss jetzt einfach noch kurz beten. Heiliger Geist, ich danke dir. Du willst unser Inneres umwandeln, neu machen, heil machen, gut machen, schön machen, mit Kraft, mit Begeisterung, mit Freude und Stärke erfüllen. Heiliger Geist, hilf uns, auf deine leisen Impulse einzugehen. Gib uns Mut und Entschiedenheit, dir zu folgen, damit unser Leben zum Segen werde und Frucht für andere bringe. Wir danken dir dafür. Amen.
Dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Vierter Teil dieser Einheit mit Pfarrer Leo Tanner, unsere Vorbereitung auf Pfingsten. Pfingsten, das kein einmaliges historisches Ereignis ist, sondern wie alle Hochfeste, die wir in der Kirche begehen, andauern möchten in uns. Der Heilige Geist will in uns wirken. Und dazu möchte diese Reihe dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute, eine helfende Vorbereitung sein. Im besten Fall haben wir sie neugierig gemacht auf diesen groß und breit angelegten Kurs, diesen Weg der Wege erwachsenen Glaubens, dieses Teams, zu dem Pfarrer Leo Tanner gehört, Wege erwachsenen Glaubens. Dieser Weg, dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute, wird von diesen Vorträgen, die wir hier hören, in einer gekürzten Form, wird das begleitet, aber es gibt dazu viel weitere Materialien, um diesen Weg bei sich zu Hause vor Ort allein oder eben in der Gebetsgemeinschaft zu gehen, dynamisch und kreativ, so wirkt der Heilige Geist heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben das alles in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Ein Blick auf die Homepage von Pfarrer Leo Tanner, leotanner.ch, kann man sich auch direkt informieren, leotanner.ch. Danke für heute, alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr, Gregor Dornis.